Magazin für Kultur und Politik.
Stoffwechsel. Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr.
Auf der 95,8 bei Radio Z.
Hallo und herzlich willkommen zum Stoffwechsel, dem Magazin für Kultur und Politik hier auf der 95,8 bei Radio Z. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt euch Heike Demmel und das sind die Themen in dieser Stunde. Unsere Kollegen, zwei Kinosüchtige fast schon, die sind bei der Berlinale und versorgen uns jeden Tag mit neuen Filmbeschreibungen, Rezensionen und Interviews mit Regisseurinnen und Schauspielern. Und heute gibt es so einen kleinen Blick auf, ja, schon fast auf das Ende der Berlinale. Ein paar Tage läuft sie noch bis zum Wochenende und die Preisverleihungen, die nahen mehr zur Berlinale heute. Knapp eine Woche haben unsere Kollegen Chris Behley und Daniel Aldridge nun über die 67. Berlinale informiert. Nun beginnt bereits die Phase der Preisverleihungen. Mehr darüber weiß natürlich Chris Behley, dem wir hiermit das Wort überlassen aus Berlin.
Hallo vom Tag 8 der internationalen Filmfestspiele in Berlin. Hier machen sich langsam die einzelnen Jurys fertig, ihre Entscheidungen zu treffen, denn morgen gibt es unter anderem die Verleihung des Caligari-Filmpreises oder bei der Sektion Generation 14+, da gibt's den Preis der internationalen und der Jugendjury. Beides natürlich mit Gala-Vorstellungen. Ich möchte mich heute noch mal kurz auf ein paar Dokumentationen konzentrieren und starte mit einer aus der Republik Korea, die in Ladakhisch, Tibetisch und Hindi gedreht wurde. Das Ganze hauptsächlich in Indien, denn es konnte nicht in Tibet gedreht werden, denn da führt einen der Film zwar an die Grenze, aber weiter geht es leider nicht. Und gezeigt wird in diesem Film über einen Zeitraum von 8 Jahren ein Junge, der als wiedergeborener Lama identifiziert wird, und er findet seinen Lehrer in Gestalt des Arztes des Dorfes, der sich dann um ihn kümmert, versucht seine religiöse Ausbildung zu übernehmen, aber auch sich darum kümmert, dass der Junge in die Schule kann etc. Und Ziel ist es eigentlich, dass er irgendwann seinen Tempel in Tibet übernimmt und natürlich auch dann entsprechend die anderen unterrichtet und lehren kann etc. Was wir aber sehen in diesen 8 Jahren ist so diese Entwicklung dieses Jungen, der eigentlich so ein ganz normaler Junge ist natürlich, mit anderen Kindern spielt, Schneeballschlachten macht, Fußball spielt, in die Schule geht, typische Probleme hat und ein bisschen unter der Trennung von seiner Familie leidet, sich auf der anderen Seite aber auch langsam seiner Aufgabe als ja religiöser Führer bewusst wird und versucht mit darauf vorzubereiten, was aber so in diesem Verhältnis der beiden, der alte Mann und der Junge, nicht so ganz klappt. Und deswegen ist das Ziel seines Lehrers, ihn tatsächlich nach Tibet zu bringen. Und sie machen sich da auf eine beschwerliche Reise durch Indien. Das erste Mal in die Großstadt und dann geht's weiter in die Berge. Das Ganze ist natürlich nicht einfach. Die Reise ist unglaublich beschwerlich. Sie müssen ganz viel laufen. Sie müssen Schnee, Berge, Hindernisse überwinden. Und im Endeffekt kommen sie auch nicht an dieses Ziel, denn die Reise nach Tibet ist tatsächlich nicht möglich. Und es macht sich auch so ein bisschen Enttäuschung breit in dem Jungen. Werde ich jemals meiner Aufgabe gerecht werden als Wiedergeborener? Kann ich jemals in mein Kloster gehen, andere unterrichten und selber weiterkommen? Und das ist eine Geschichte, die sehr persönlich, sehr menschlich erzählt ist und sehr dicht dran an diesen beiden Charakteren. Der Filmemacher ist an allen möglichen und unmöglichen Orten mit dabei. Man kriegt nicht so viel über die Dialoge unbedingt mit, sondern ganz viel spielt sich in dem ab, was tatsächlich passiert, wo man hingeht, wo der Weg ist. Und wenn die beiden dann reden, so, wo geht's weiter, es ist zu beschwerlich, ich kann nicht mehr weiter etc., wie dann versucht wird, sich gegenseitig wieder nach oben zu heben und weiterzumachen. Also das ist schon sehr faszinierend. Es macht vor allem Spaß, diesen Film anzugucken und mitzubekommen. Zum einen natürlich diese fantastische Landschaft und diese Entwicklung in dem Jungen, weil dieser lange Zeitraum von 8 Jahren funktioniert ganz gut im Film. Hätte auch noch ein bisschen kürzer sein können, noch ein bisschen knackiger werden können, der Film. Es ist manchmal schon schwer zu ertragen, wenn sie sich so auf diesem Weg so abplagen und eigentlich ganz klar ist, es wird nicht funktionieren. Sie kommen nicht über die Grenze nach Tibet. Das ist einfach nicht möglich. Gedreht wurde der Film von Regisseur Chang Yeon-moon und Jin Ji-on. Beide waren auch da hier in Berlin, haben ein bisschen was zu ihrem Film erzählt, was es eben für eine beschwerliche Arbeit war und was sie eigentlich so fasziniert hat, dass sie einfach an diesem Verhältnis hängen geblieben sind zwischen dem Jungen und dem Mann. Der eine kümmert sich um den anderen und umgekehrt, dass das so fasziniert hat, dass er immer wieder nach Indien zurückgekehrt ist, um die beiden zu filmen, die Entwicklung mitzubekommen etc.
2009년도에 한국에서 TV방송으로 그 메디컬 다큐멘터리를 만들러 여러 아시아 지역을 다니다가 라다크에서 우연히 우르갸을 림첸이라는 라다크 지역 티베탄 그 전통의사를 만났습니다. 그때 5살 된 우르갸을의 제자가 있었는데 그 아이가 앙뚜였고 그냥 평범한 동자승이었죠. 두 사람의 관계가 너무 사랑스러워 보였습니다. 스승과 제자의 관계가. 그래서 계속 촬영을 해야겠다 생각을 했고
2009 bin ich wegen einer Dokumentation in Medizin in Asien viel unterwegs gewesen und auf dieser Reise habe ich die beiden Darsteller getroffen, den Rinpoche und seinen Onkel und ich fand diese Verbindung und das Verhältnis zwischen den beiden sehr berührend und auch die Liebe und der Respekt, den sie aufeinander hatten, fand ich sehr interessant, sodass ich nicht aufhören konnte, deren Leben zu filmen und zu dokumentieren und nach ergeben sich kleine Geschichten, größere Geschichten, die ich aufgenommen habe und zu dieser Dokumentation zusammengefasst habe. Getroffen habe ich die beiden aber zufällig auf deren Reisen.
Und heute ist es also so, dass Happy End in Anführungszeichen an der Grenze zu Tibet hat ihn, den Jungen, ein Tempel akzeptiert, dass er da bleiben kann, dass er da unterrichtet werden kann und irgendwann versuchen kann, nach Tibet rüberzukommen, um in sein Kloster, in seinen Tempel zu kommen. Um ein ganz anderes Thema geht es in der Produktion der britischen Regisseurin Carol Salter. Das ist ein auch faszinierender Dokumentarfilm, trägt den schönen Titel Almost Heaven und gezeigt wird so das Bestattungswesen und zwar in China. Die Hauptprotagonistin ist eine junge Frau, die gerade anfängt in dieser Bestattungs-, man muss es schon Industrie nennen, zu arbeiten. Man sieht also, wie sie da in diesen Kellern arbeitet. Oben drüber sind die Gedenkstätten, wo die Zeremonien abgehalten werden etc., alles natürlich staatlich kontrolliert und alles ganz genau festgelegt, was Abläufe, Handgriffe angeht etc., also wie die Leichen gewaschen werden, dass man mit den Leichen sprechen muss, um die Geister zu besänftigen und alles wird ganz genau befolgt und muss ganz genau nach den Vorschriften gehen, das heißt, wir sehen ihre Ausbildung, wie das funktioniert, wie die Leute gewaschen werden, wie sie wo draufgelegt werden, angezogen, geschminkt werden etc. Und es ist ein Umgang, der auf der einen Seite ja was ganz Faszinierendes hat, weil er doch sehr respektvoll diesen Umgang mit diesen toten Menschen zeigt. Und auf der anderen Seite sieht man dann aber, das sind die Leute, die Kontakt haben mit den Angehörigen und mit den Toten selber. Auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die quasi die Särge transportieren und da wird dann ruppig der Sarg da draufgeschmissen etc. Also komplett so diese Unterschiede in den Verhältnissen. Einmal die Leute, die direkt mit den Toten zu tun haben, die herrichten für die Zeremonien, und auf der anderen Seite das Transportwesen zwischendurch. Und es ist sehr faszinierend, was diese junge Frau sich für Gedanken macht am Anfang, wenn sie so Angst hat vor Geistern hier unten und ihr ebenfalls junger Kollege sie damit noch ein bisschen aufzieht und sie dann aus dem Raum flüchtet etc. Und dann aber im Endeffekt sich doch dafür entscheidet, da zu bleiben, während er aufhört, und ihre Ausbildung fortzusetzen. Also da wird dann genau geprüft, massiert sie die Leute richtig, wäscht sie richtig, wird alles richtig geschminkt und hingelegt und angezogen. Also da sind dann 3 Leute in der Jury und bewerten, ob sie dafür geeignet ist, an diesen Zeremonien teilzunehmen, ob sie laut genug spricht, wenn sie den Verwandten die Ansprache hält etc. Also diese staatlich festgelegte Trauern, diese staatlich verordnete Zeremonie, die hier festgelegt ist, ist durchaus faszinierend. Und man bekommt auf der anderen Seite aber auch mit, was es für eine Industrie ist, die dahinter steckt, dass es natürlich ein kommerzielles Unternehmen ist, wo es darum geht, was kostet was, was kostet die Särge, die Bestattung, das Schminken, das Make-up, das Herrichten und die Zeremonie an sich etc. Was wir nie sehen im Film, ist dann tatsächlich, wie Särge verbrannt werden, wie so eine Einäscherung stattfindet oder dann im Endeffekt auf einem Friedhof diese Beerdigungszeremonie stattfindet, sondern der Film bleibt bei seiner Protagonistin. Wir begleiten sie immer wieder durch diese Keller, durch die einzelnen Stationen, sehen sie aber auch zu Hause, wie sie mit ihren weit entfernten Eltern telefoniert, die sie natürlich auch weggeschickt haben, weil da, wo sie gelebt hat, ist einfach keine Arbeit, und das ist eine Situation, die wir in anderen Filmen auch schon mitbekommen haben, nur in dem Fall mal umgekehrt, dass nicht die Eltern weg sind, um zu arbeiten, sondern dass die jungen Erwachsenen weg sind, um zu arbeiten, um das Geld zu verdienen und die Familien mitzuversorgen etc. Und das ist eine schwere Trennung ist natürlich von den Familien, von den Eltern, dass man versucht, neue Beziehungen zu finden. Auch das kommt nicht zu kurz in diesem Film. Also hat auf jeden Fall fasziniert, was Carol Salter da hier auf die Leinwand gebracht hat. In 75 Minuten bekommt man da einen schönen Einblick und am Ende dann nochmal so einen Ausblick, wo die junge Frau hingeht, weil sie hält es dann doch nach, ich würde mal sagen, im Zeitraum von 2 Jahren nicht mehr da aus und wechselt dann faszinierenderweise auf die andere Seite, nämlich dahin, wo es darum geht, Menschen zu helfen. Sie wird am Ende Krankenschwester.
The title, I felt, sometimes it felt like hell. So, and also, the film has an optimistic tone in the sense she actually does something that she wants to do. She never actually wanted to. She was stuck in that job as a mortician. There's very little opportunities for her coming from a rural background. So, for her to become a nurse, for her, it was about giving life. Well, for the first, she maybe didn't articulate that to me, but for me, it felt very clear that she wanted to sort of care for the living and give life to actually give life, really, or help life. So, yeah. I mean, when she did the hospital scene, she was in hospital, that's when she first thought of the idea, she told me later on.
Eine weitere Dokumentation, die absolut spaßig ist und schön ist und einen faszinierenden Blick in die Maori-Sprache ermöglicht, nennt sich Poi, The Story of Our Song. Poi ist ein Musikstück, ein Popstück, das 1984 quasi die Charts gestürmt hat. Nicht nur in Neuseeland, sondern es ist auch in anderen Ländern in die Charts gekommen, hat Musikerinnen und Musiker beeinflusst, und das war vor allem ein Musikstück, dass die Sprache der Maori hier in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt hat und dafür gesorgt hat, dass die Sprache nicht mehr länger so im stillen Kämmerchen gesprochen wurde oder gar nicht gesprochen wurde, sondern dass auch junge Leute sich für die Maori-Sprache wieder interessiert haben, für ihre Wurzeln, für die Kultur und für diese traditionell inspirierte Musik, die hier in dem Popsong mit eingebaut wurde, mit Hilfe eines Chors und eines doch sehr faszinierenden Musikers, Dalvanius Prime, der eigentlich zuerst in den USA als Soul-Sänger bekannt geworden ist und hier seinen Erfolg gehabt hat und dann zurückgegangen ist nach Neuseeland und dort weiter Musik gemacht hat, aber eben auch diese traditionelle Musik entdeckt hat, versucht hat, die Sprache für sich wieder zu entdecken, die er selber als Kind weder gesprochen noch beigebracht bekommen hat. Und das ist sehr faszinierend, wie das Ganze also auch funktioniert. Dalvanius Prime, ein sehr kräftiger, massiger Mann mit unglaublich starker und weicher Stimme, der hier in dem Fall mit dem Patea Maori Club Musik gemacht hat, dieses Stück auf die Bühne gebracht hat, ein Video dazu gedreht hat und dann auch eingeladen wurde von der britischen Königin. Und das Ganze interessanterweise trotz des Boykotts anfangs durch die Rundfunkstation, die also gesagt haben, irgend so ein Maori-Song spielen wir nicht, aber die haben einfach ihre Platten überall hin verschickt und überall ist der Song dann gelaufen und wurde dann einfach zum meistverkauften Song und hat die Maori-Sprache dann auch irgendwann weltbekannt gemacht, weil sie eben nach London eingeladen wurden, hier vor der Queen mit anderen Musikerinnen und Musikern zu spielen und haben so diese Elemente verbunden, also das, was zur damaligen Zeit angefangen hat, in zu sein, so Breakdance etc., das auch in Musikvideos funktioniert, dann verbunden mit der Maori-Sprache, dem Konzert beziehungsweise dann dem Chor, der das in Maori-Gesang mitbegleitet hat und natürlich den packenden Rhythmen, die dieser Song Poi'i hat. Der Film bringt einen in die heutige Zeit, bringt einen zurück in die damalige Zeit. Wir sehen, wie die Videoclips damals entstanden sind. Es gibt jede Menge Interviews, auch mit dem Dalvanius Prime, der schon verstorben ist. Man sieht auch, wie es heute für ihn den Gedenkstein am Friedhof gibt. Bekannte, Verwandte, Freundinnen, Freunde erzählen die Geschichte aus ihrer Perspektive. Das Witzige, man ist immer wieder auch so bei den Fleischern unterwegs, die dann hier so in der Großmetzgerei, in der Industriellen, ihre Schutzkleidung anhaben und den Song singen etc. und erzählen, was das für Leute waren, wie das damals abgelaufen ist, was es für eine Auswirkung hatte, dass es plötzlich dieses Selbstbewusstsein wieder gab und anderes mehr. Also sehr faszinierend. Poi'i wurde quasi, wie es so schön heißt, zur Hymne einer neuen Generation. Und das ist ein Film, der so richtig Spaß macht. Auch eine Dokumentation in 94 Minuten von Te Arepa Kahi aus Neuseeland. Damit nicht genug. Ich habe noch eine weitere Dokumentation für euch. School Number 3 ist der Titel eines Filmes, der hier gezeigt wird. Eine Dokumentation, die in Russisch und Ukrainisch gedreht wurde. Eine Koproduktion zwischen Ukraine und Deutschland. Und gezeigt werden Jugendliche, die in der Ukraine leben, in einer Schule. Diese 13 Jugendliche aus einer Schule in Donbass, die während des Konflikts während des Krieges zerstört wurde und mittlerweile wieder aufgebaut ist. Die werden interviewt, die erzählen ihre Geschichten, ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Erlebnisse, so was passiert ist, als Bomben eingeschlagen sind etc., wie man von der Familie getrennt wurde, wie man versucht hat zu flüchten, wie man versucht hat, Freundinnen und Freunde wieder zu kontaktieren oder Freundschaften zu erhalten oder auch eben wie Freundschaften auseinandergebrochen sind, dass man jetzt plötzlich nicht mehr mit den ehemaligen Klassenkameradinnen und Kameraden redet, wenn sie Russen waren oder umgekehrt, wenn sie Ukrainer sind, weil das sind ja jetzt die neuen Gegner. Und es gibt aber auch so schöne Momente, wo es dann eben so Aussagen gibt, wie wieder miteinander reden wollen oder zusammen sein wollen und wie man das eigentlich vermisst, so diese friedlichen Zeiten und vielleicht auch sich nach einer friedlicheren Zukunft sehnt etc. Was der Film sehr gut macht, ist diese jungen Leute zu Wort kommen lassen. Ihre Geschichten, die sie erzählen, die sind einfach sehr mitreißend. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich ein bisschen schade in dem Film, es gibt zwar Momente, wo nicht geredet wird, aber es ist so vom Schnitt her, dass es irgendwann zu viel wird. Also mit anderen Worten, am Ende des Films kommen so ein paar Szenen, die auflockern, wenn sich jemand von den Jugendlichen mit einer Freundin trifft und dann wird so ein bisschen mit der Gitarre musiziert etc. Wenn man das so ein bisschen mehr über den Film verteilt hätte, so ein bisschen auflockerndere Szenen, dann wäre es, ich sag mal so, etwas angenehmer zu ertragen. So wird es irgendwann einfach zu viel, diese knapp 120 Filmminuten, in denen Jugendliche erzählen und erzählen und erzählen und dazwischen drin gibt es dann eher die Momente, wo man Landschaft, Situationen sieht, Orte sieht oder eben die Jugendlichen irgendwo an einem anderen Ort sieht, wie sie in ihrer Freizeit irgendwas machen oder mit Familien unterwegs sind etc. Und diese auflockernden Momente mit zum Beispiel einem Schattentheaterstück etc., die kommen leider so spät in dem Film, da fehlt einfach vorher was. Aber nun ja, so ist er gemacht. Vielleicht wird er ja nochmal umgeschnitten. Man kann ja bei einigen Filmen sagen, das sind auf jeden Fall die Berlinale-Fassungen. Vielleicht gibt es dann auch nochmal eine Fassung, die als in dem Fall Dokumentarfilm ins Kino kommt, die ein bisschen auflockernder geschnitten ist, dass also nicht quasi der Block, in dem aufregende Sachen passieren und ein bisschen wegführen von den traurigen und auch gruseligen Ereignissen, die da passiert sind und schlimmen Ereignissen, zu ja ein bisschen auflockernden Szenen zwischendurch. Das wäre vielleicht als Kontrast ganz spannend gewesen. Wird auch hier nochmal gezeigt, läuft am Samstag nochmal die Scola Nummer 3. Aber ich will heute nicht nur von Dokumentationen berichten, ich habe nochmal was Lustiges. Und zwar ist das ein Film aus den USA, ist ein Animationsfilm, den ich unglaublich spaßig und trashig fand. My Entire High School is Sinking into the Sea. Und dieser Film spielt zum einen mit der Situation an Highschools in den USA, mit den unterschiedlichen Gruppen, die es da gibt, wer wofür zuständig ist, welche Hierarchien da herrschen unter den Schülerinnen und Schülern. Haben wir schon in anderen Filmen mitbekommen, wo man immer so denkt, ist das wirklich so? Und dann die Leute einem sagen, ja, genau so ist das, aber eigentlich noch viel schlimmer an manchen Schulen oder noch viel extremer, dass alles so eingeteilt ist in Hierarchien unter den Schülerinnen und Schülern, was man dann manchmal auch nicht glauben will, aber offensichtlich ist es so. Und dieser Film ist super spaßig und trashig, sowohl von seinem Zeichenstil her, als auch von der Geschichte, die erzählt wird, nämlich, dass diese Highschool im Meer versinkt und dass sich die Schüler versuchen, aus der versinkenden Highschool Stockwerk für Stockwerk nach oben zu retten, um dann irgendwann hoffentlich an der Oberfläche des Meeres wieder anzukommen und gerettet zu werden. Und die ganze Geschichte spielt also in dieser Highschool mit Leuten, die sich eigentlich gegen das System auflehnen, so die ihre persönlichen Probleme, Konflikte haben, Streitereien oder Freundschaften. Und dann gibt es noch die Frau aus der Schulkantine, die sehr mächtig auftritt und hier als Powerfrau mit den Weg freikämpft und die anderen unterstützt. Und es macht auch so richtig Spaß, diesen Film zu gucken. Wer also diese ja recht trashige Musik auch mag, mit der das Ganze untermalt ist, diese manchmal etwas schmachtvolle Story, die dann mit viel Feuer, Drama-Elementen etc. umgesetzt ist, katastrophenanimationsmäßig grell, mit viel Feuer, mit Haien, mit Fischen und vielen Leuten, die dann eben die Opfer werden etc. von dieser Superkatastrophe, wenn dann auch gesucht wird, wie die Lehrkräfte und die Schulleitung dafür verantwortlich sind, dass man eigentlich wusste, dass an der Stelle die Highschool gar nicht mehr stehen kann und dann trotzdem hier Bestechungen stattgefunden haben oder irgendwelche Unterlagen verschwunden sind, die eigentlich gesagt haben, das darf man nicht machen, dann ist das wirklich ein spaßiger Film und für mich war es ein absolutes Highlight hier, diesen Film von Desch Shaw zu sehen, My Entire High School, Sinking into the Sea. Und mit diesem Film möchte ich auch heute abschließen bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Für mich steht heute noch ein Interview mit der Kinderjury an. Die geben ja am Samstag dann ihren Preis bekannt. Da freue ich mich auch schon drauf. Da habe ich ja bis auf zwei Filme, auf zwei Produktionen tatsächlich schon alle gesehen. Und ich bin sehr gespannt, was die für einen Film auswählen werden. Aber da werden wir dann erst im Stoffwechsel am Montag mehr hören. Chris Belay für den Stoffwechsel von den internationalen Filmfestspielen in Berlin, der Berlinale am heutigen Donnerstag.
Ja, und auch morgen wird Chris Belay nochmal berichten. Am Wochenende wird die Berlinale dann zu Ende gehen. Am Montag gibt es dann ein Abschlussgespräch und wir hören hier kurz mit Berlin Girls.